Hallo und herzlich willkommen zur 28. Folge von Saphiras Flüstern. Ich bin Dominique.
Und ich bin Antonia.
Und wir wünschen euch jetzt viel Spaß bei den letzten beiden Kapiteln von Teil 1, Eragon, das Vermächtnis der Drachenreiter.
Viel Spaß!
Ich habe im kurzen Moment überlegt, ob ich den ganzen Titel sage. Es war so, Eragon, das Vermächtnis der Drachenreiter.
Ein Messer, das ich mich gefragt habe, heißt Teil 2 dann auch immer noch so weiter? Nee.
Hat Teils.
Der heißt Eragon, der Auftrag des Ältesten.
Ich hatte nämlich auch des Ältesten im Kopf.
Ich war gerade so wie... Ja. Hat sich da überhaupt der Buchtitel geändert? Aber obvious hat er sich geändert.
Ha. Ah, gut. Wir als Profis. Aber wir haben ja den zweiten Teil noch nicht angefangen.
Stimmt.
Deswegen können wir das noch gar nicht wissen.
Wir sind nur Profis von Band 1.
Ja.
Ja. Genau. Richtig. Ja.
Apropos Band 1, bevor wir es vergessen. Nächste Folge haben wir eine Special-Folge für euch. Da haben wir nämlich einen Gast geladen. Mhm. Wir sagen das jetzt im Übrigen am Anfang der Folge, damit wir das am Ende nicht vergessen.
Ja, das wäre schlecht.
Zur Info. Da haben wir einen Gast geladen und dieser Gast war im Dezember bei der Tour von Christopher Pauli, als er Montag vorgestellt hat. Und da quatschen wir ein bisschen über die Vorlesung und was Christopher Paulini so gesagt hat über den Prozess von Eragon und Montag natürlich und ein paar coole Insights. Wir gehen auch ein bisschen auf die Serie ein, die bald kommt und so weiter und so fort. Was heißt bald?
Irgendwann. Hoffentlich
irgendwann
bald.
So kommt. Und ja, das wollten wir euch eben mitgeben. Und das Wichtige noch an der Info ist, wir haben die Special-Folge bereits im Januar aufgenommen. Und das heißt, am Ende, wenn wir uns verabschieden, kommt nicht die Info, dass danach die Folge, dass wir den Film besprechen.
Genau.
Also, nur für euch zur Info.
Richtig.
Also nächste Folge Special, Christopher Paulini Tour und danach besprechen wir den Film.
Richtig.
Und dann geht's mit Teil 2 weiter.
Genau, und an alle Erstlesenden da draußen, die Special-Folge ist so voller Spoiler. Wir sagen es zwar jedes Mal, aber ich glaube, das ist eher schön zu hören für die, die schon alle Bücher gelesen haben oder nicht so Probleme haben, damit sich spoilern zu lassen. Weil so richtig spoilerfrei wird man durch die Folge nicht gehen können.
Ja.
Also es ist wirklich Anhören auf eigene Gefahr. Das
teilweise
ist gut.
Sprechen wir auch mitten im Satz, dass da ein Spoiler
ja,
ist. So,
richtig.
Oh, im Übrigen,
also,
das ist ein
so,
Spoiler.
Also wir sagen es, wir sind vorbildlich, irgendwo wird es so eingeordnet, aber ich hab so die Stimme noch so von unserem Gast im Urlaub, also sagte so, ja übrigens, das ist jetzt Spoiler für Bandidide und ist aber so dreimal in einem Satz. Und genau,
ja.
Deswegen hört euch das vielleicht nur an, wenn ihr kein Problem mit Spoilern habt oder wenn ihr schon alle Bücher gelesen habt. Und sonst merkt ihr euch die einfach vor, wenn ihr alles durchgelesen habt.
Genau.
Ja.
Aber jetzt erstmal beenden wir Band 1.
Mhm.
Oh mein Gott. Bevor wir das aber machen, Antonia, darfst du gerne die letzte Folge nochmal zusammenfassen?
Also, ja. Wir haben uns auf den Angriff der Urwels vorbereitet. So zusammenfassend gesagt. Eragon wird aus seinem Schlaf gerissen. Wir erfahren, dass die Urwels vorrücken. Die kommen durch die Tunnel nach Trondheim rein oder versuchen zumindest reinzukommen. Und jetzt ist so, sieht so der Plan vor, die Großteil der Tunnel zu versiegeln, damit man bestimmen kann, wo die Urwels rauskommen. Und Eragon soll da natürlich mithelfen mit Saphira zusammen. Währenddessen werden die ganzen Zivilisten aus Trondheim rausgeführt. Die sollen sich auf den Weg nach Surda machen. Ja, nach Surda. Und Ja, und dann ist alles vorbereitet, dann kommt das große Warten. Aragorn sitzt da so, Murtag taucht plötzlich auf und ist in voller Kampfmontur dabei, weil Adjihad beschlossen hat, hier kann sich der Junge beweisen. Und tatsächlich hat Aragorn einen großen Feminismus-Moment und ist zu Arya rübergegangen und hat gesagt, Mensch, du, als die krasseste Kämpferin, du hast mir erst gestern den Hintern versohlt, aber willst du nicht vielleicht nicht mitkämpfen? Ja, dann hat Arya ihn auf jeden Fall so ein bisschen zur Schnecke gemacht und und dann endet das Kapitel eigentlich damit, dass alle so ein bisschen schläfrig werden und Arya über sie Wache hält, um sie zu wecken, wenn es losgeht. Also, ja, und als Besonderheit, das Kapitel endet mal damit, dass Aragorn wieder aufwacht.
Ja, stimmt.
Ja.
Ja, richtig. Und somit starten wir auch schon in das vorletzte Kapitel. Die Schlacht unter Pharsundur. Du sagst immer Dürr, ne? Pharsundur,
ja,
sagst
ich sag
du immer.
Pharsundur vor allem.
Pharten?
Ja, ist das dir auch nie vorher aufgefallen?
Nee, mir ist immer nur dieses Dürr.
Nee, ich sag Pharsundur.
Witzig.
Ja.
Okay. Bevor wir uns jetzt wieder mit irgendwelchen Aussprachen aufhalten.
Wir haben in dem Kapitel noch ein paar Aussprachen vor uns.
Ja.
Ja.
Nein.
Ja, schon.
Okay. Erstmal, Aragorn ist aufgewacht. Mhm. Arya sagt, dass es soweit wäre, dass vor ein paar Minuten ein Speer angekommen sei. Und dass die Urgals kommen, sich alle natürlich vorbereiten, Krieger aufstehen, ihre Waffen zur Hand nehmen. Urik hat seine richtig krasse Axt, Arya Pfeil und Bogen. Aragorn steigt auf Saphira, hat Zarok natürlich in der Hand, Murtag steigt auf sein Pferd und plötzlich ruft ein Mann, dass er sie hört, also die Urgals natürlich. Und alle Krieger sind angespannt, warten und was ich total spannend fand, ist dieser Satz, niemand rührte sich, alle hielten den Atem an, irgendwo wieherte ein Pferd. Und ich hatte diese Vorstellung, so einfach bildlich, alle sind ruhig, es herrscht totale Stille, irgendwo wiehert ein Pferd. Und das war für mich im Kopf so eine richtig epische Szene, wie die alle da warten. Mhm. Obwohl das ja nur so drei Sätze waren, war das für mich in meinem Bild voll episch. Weiß ich nicht. Also er hat aus drei Sätzen einfach so boom.
Ja, weil das ja auch in Filmen ein total gern genutztes Gestaltungsmittel ist, vor so einer Schlachtszene das so rauszunehmen, also so die ganzen Geräusche rauszunehmen und dann so random in die Stille hinein so einen eigentlich so ein Geräusch zu packen, was sonst untergeht. Das so, mir fällt übrigens gerade im Zusammenhang auf, dass wir vielleicht eine kleine Triggerwarnung noch für die Folge aussprechen sollten. Für alle, die Probleme haben mit Gewalt, der Kapitelname Schlacht unter Pharsundur sagt es vielleicht, es wird heute etwas blutig.
Blutig?
Äußerst blutig. Ja.
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 Genau. Es kam mir nur gerade noch so.
Ist vollkommen richtig.
Ja. Richtig. Deswegen, wo waren wir? Wir waren beim
Fand ich episch.
Ich fand es auch.
Genau, also, fand ich episch.
Ja, ich konnte es mir auch gut vorstellen. Ich fand auch diese Szenerie, mir das so vor Augen zu führen, nochmal, dass die ja in diesem riesigen Krater stehen. Und du dieses, wie das so wirken musste, so die Wände so von oben, diese Kraterwände und es ist irgendwie, ich habe es mir auch dunkel vorgestellt, also nicht, dass da jetzt irgendwie so das Tageslicht reinkommt. Ja. Also bestimmt eine sehr bedrohliche Situation, ja.
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 Und kurz darauf hört man auch schon Urgal-Gebrüll.
Ja.
Und es geht los. Also der Angriff startet, die Gestalten wühlen sich da durch die Grube und als sie plötzlich da hochgekraxelt kommen, haben wir schon in der letzten Folge gehört, dass oben drüber Kessel mit Pech gefüllt waren. Ich glaube, ich zeig's mir nach oben.
Ich habe ja auch gerade schon gesagt, die Kraterwände.
Also ich zeig gerade so mit meiner Hand über meinen Kopf, um für euch darzustellen, was ihr natürlich nicht seht. Über uns.
Über uns.
Ja, genau. Auf jeden Fall über uns, sag ich über uns. Auf jeden Fall.
Ja, wir sind ja auch Teil der Szene.
Über den Köpfen. Mhm. Ja, natürlich. Wir sind ja schon total gefangen. Mhm. Gefüllte Kessel mit Pech, die umgekippt werden auf die Urgals. Die heiße Flüssigkeit fließt über sie. Irgendjemand wirft eine Fackel rein und alles geht in Flammen auf. Und die Urgals schreien, weil ein riesiges, also ich stelle mir das echt so vor, alles steht plötzlich in Flammen und die Urgals schreien und oh, das ist so. Ist ja schon. Ich stelle mir das echt episch vor. Und Aragorn ist auch, also als er das sieht, wird ihm auch übel davon. Also es muss schon. Er beschreibt das schon, also Christopher Paolini beschreibt das schon echt krass gut, muss ich sagen. Mhm. Auch so die Gefühle generell in dem Kapitel, was Aragorn angeht, finde ich. Mhm. Und ja, hinter den Urgeist, die gerade am Verbrennen sind und dem Pech erlegen, trampeln weitere. Sorry.
Ja, alles gut. Aha. Ja, dem Pech
trampeln
erlegen.
Weitere Urgeist über ihre Verbündeten drüber und bei den Waden stellen sich Bogenschützen auf und schießen natürlich auf die Urgeist, die da noch weiter hochkommen. Die soll ich noch ein Wortwitz machen?
Na komm,
nicht
jetzt
vom Pech verfolgt wurden. Ja, mhm. Heute sind wir sehr witzig.
Ich nehme das gleiche in das Dead-Joke-Humor-Buch mit auf. Ja.
Sehr gut, sehr gut. Und werden auf jeden Fall von Bogenschützen erfasst. Aragorn und Arya sahen dabei zu, wie Urgals da umfallen und teilweise auch wieder andere nachfolgen und über ihre Waffenrüder steigen. Und auf diesen großen Wall zukommen. Aragorn sehr bestürzt über die Anzahl, die da angerollt kommt. Und er fragt sich auch schon, ob sie wirklich jede einzelne Bestie umbringen müssten, weil das, also die ist wohl so groß, die Armee, dass es unmöglich schien. Worüber er allerdings froh ist, ist, dass er keinen Soldaten von Garbatorix erblicken kann. Was ja schon mal was Gutes ist. Die Ungeheuer rennen tatsächlich auf diese Holzflöcke zu, die die Waden aufgebaut haben und die stört das auch überhaupt nicht, ne? Also die einen werden da verbrannt, die nächsten steigen drüber. Dann wird die Reihe wird von Pfeilen zugebohrt, juckt nicht. Dann die nächste Ungeheuer-Schar läuft einfach in diese Holzflöcke. Also die tun gerade alles, um wirklich zu den Waden durchzudringen. Sind ja eh genug.
Ja. Ich habe dazu, nee, das kann ich erst nach diesem Kapitel sagen. Ich habe dazu eine ganz krasse Verbindung zu einem anderen Buch. Aber ich will es dann danach ausführen, weil das hat mit dem Ende von dem Kapitel noch zu tun.
Mhm. Ja. Okay. Auf jeden Fall, die durchbrechen auch irgendwann die Holzflöcke und die Gräben und die Waden haben ja ihre Speerträger, die dann als nächstes angreifen und die können auch kurzzeitig die Stellung halten, aber die Urgals sind einfach zu mächtig und durchbrechen irgendwann die Verteidigungslinie und der große Kampf oder die große Schlacht beginnt. Saphira stürzt sich in den Kampf, Aragorn sitzt ja auf ihrem Rücken und sie zerkaut alles, was sie in vors Maul kommt, genau. Zertrampelt die Urgals mit ihren Klauen und wedelt auch alles Mögliche mit ihrem Schwanz dann weg. Aragorn schwingt natürlich Zarok und ja, köpft einige Urgals. Oryk zertrümmert auch einige mit seiner Axt und Moshak natürlich auch voll im Kampf mit dabei und ja, also. Sollen wir irgendwie im Großen und Ganzen auf die Schlacht eingehen, eigentlich?
Ich weiß nicht, vielleicht nur so auf das, was uns so aufgefallen ist, weil als du jetzt gerade auf jeden Fall Oryk erwähnt hast, ist, dass ich das unglaublich gerne sehen würde, wie so ein Zwerg in der Welt von Aragorn kämpft.
Ich stelle mir das wie so ein Gimli vor.
Ich weiß nicht irgendwie, ob ich mich da so von Herr der Ringe so leiten lassen will, aber ich habe schon Bock, das zu sehen. Also ich freue mich da sehr drauf, in der Serie, wenn wir Oryk kämpfen sehen. Oder generell die Zwerge. So.
Mhm.
Ja, weil ich das schon, oh, ich stelle mir das schon cool vor. Auch wenn man das nochmal so auf Arias Prüfung zurückbezieht, da wird ja auch erwähnt, dass, verdammt, wie hieß er? Frederik. Ja auch sozusagen Urik der einzige Gegner ist, der irgendwie gegen ihn Bestand hat. Ich will unbedingt wissen, wie Urik kämpft. Ja.
Verständlich.
Ja, finde ich ja auch.
Vielleicht sehen wir es ja irgendwann in der Serie.
Ich hoffe es.
Nicht vielleicht, hoffentlich. Ich wollte gerade sagen, hoffentlich.
Wehe, wir sehen das nicht. Wehe, es gibt dann keinen coolen Gimli. Aber zum Gimli-Rant. Ach, jetzt komm mit Gimli, jetzt kann ich schon durcheinander. Mann, hoffentlich sehen wir keinen, also hoffentlich sehen wir einen coolen Urik. Und wehe, das ist so wie im Film. Aber dann hören wir uns in 2 Wochen nochmal wieder.
Ja. Ich bin gespannt. Ja. Oh Gott.
Ja. Lass uns lieber über die
Schule. Ich bin am überlegen, ob ich...
Ja?
Ja. Ich wollte gerade sagen, ich bin am überlegen, ob ich mir das schon heute... Nee, das tue ich mir nicht an. Ich gucke die nächste Woche. Ich gucke die nächste Woche.
Ja.
Ja. Schön an Ostern.
Genau, das klingt gut.
So, auf jeden Fall krasse Schlacht. Und Aragorn... Also ein Urgald stürzt auf sie zu, Saphira wird angegriffen, Aragorn schlägt ihn auf den Kopf, stelle ich mir auch sehr lustig vor, er schlägt ihn so auf den Kopf, ja. Sauron bleibt hängen.
Ja, ja, in den Hörnern.
Und, wird ihm natürlich aus der Hand gerissen. Er braucht aber das Schwert, springt dann von Saphiras Rücken runter und ja, befindet sich auf einmal im totalen Tumult und wird von Saphira weggerissen, kann aber glücklicherweise sein Schwert noch retten. Bevor er das aber tut, hat er plötzlich so einen Kull vor sich stehen, den er mit einem Zauber das Genick bricht, mit den Worten Jirda.
Hm.
Glücklicherweise kommt Murtagh dann zu seiner Seite, zieht ihn auf sein Pferd und sie müssen sich erstmal einen Weg einen Weg zu Saphira durchschlagen, so. Und schlagen links und rechts um sich. Saphira hat tatsächlich schon ihre Flügel verletzt, weil da irgendwie so eine komplette Horde um sie herum steht, die sie angreifen. Und überall spritzt Blut und andere Urgals versuchen auch, sie irgendwie mit den Speeren zu verletzen. Glücklicherweise hat sie ihre Rüstung an, muss man dazu sagen. Aragorn besiegt einen der Urgals und kann so sich einen Weg durchschlagen. Und Saphira hat dann auch Platz, um sich zu befreien, sodass Aragorn dann auch zu ihr hineilen kann und sich in den Sattel ziehen kann. Und jetzt macht Saphira das, was Adji halt ja nicht wollte, nämlich sich in die Lüfte erheben.
Im Verlauf der Schlacht sich erweist, dass das voll klug war.
Ja, voll.
Und ich habe schon Adji Hats Rat in der letzten Folge nicht verstanden, so, weil... Ja, Entschuldigung.
Alles gut. Ja. Ich habe genau das Gleiche gedacht. Also, das, was sie jetzt machen, also erstmal erheben sie sich in die Luft, dann cheaten die ein bisschen, muss ich sagen, weil die sich ein bisschen ausruhen. Jedes Mal, wenn Aragorn, der Junge, der ja so krass ist, was er ja selber immer von sich sagt, hey, Schlacht schaffe ich easy locker, und dann muss er sich immer auf Saphiras Rücken setzen, abheben und erstmal. Ne, machen. So, also er hat das Privileg, was andere nicht haben, die unten in der Schlacht kämpfen.
Ja, ich musste so schmunzeln, weil ich musste irgendwie, ich habe jetzt ja im Januar angefangen, wie du ja weißt, Avatar zu spielen auf dem PC. Also Frontiers of Pandora heißt das, glaube ich, ganz ausgeschrieben. Und da kannst du ja auch einen, verdammt, wie hießen die Viecher? Einen Ikran fliegen. Und meine Favorite-Aufgabe war es, wenn man kämpfen musste, auf dem Ikran zu fliegen und halt auch mit Pfeil und Bogen zu schießen. Und immer wenn es dann so knapp um meine Gesundheit stand, war ich wie so, okay, kurz wegfliegen und erholen. Kurz so ein paar Heal-Pots
Es ist so unfair für all die Krieger, die unten auf dem Boden kämpfen. Ja. Aragorn. Du bist der Held des Tages und was du machst ist, Saphira, ich muss erst mal durchatmen.
Ein paar Heal-Pots.
Kannst du dich erstmal um die kümmern? Und Saphira so, ja klar, kein Thema. Sie fliegt da voll in die Menge rein und zerreißt irgendwelche Köpfe und sie bleiben aber tatsächlich in der Luft und jetzt machen sie genau das, was du ja in der letzten Folge schon angesprochen hast, nämlich Aragorn schnappt sich Pfeil und Bogen und schießt erstmal aus der Luft auf die Menge.
Genau.
Kluge Aktion. Und Soweit ich weiß, oh Gott, ich will jetzt gar nicht, ich will jetzt nichts Falsches sagen. Mhm. Aber soweit ich weiß, werden die ja auch nicht mit Pfeil und Bogen beschossen, ne? Also so wie Adi hat das ja gesagt hat.
Nee, ich glaube, einmal kaum wird es erwähnt, dass sie sich dann so ein Stück zurückziehen oder sowas, weil dann so eine Warnung kommt oder so. Mhm. Und es ist so schwer, das so im in dem Verlauf des Kapitels auch so zurück zu, also so nachzuvollziehen, weil ja, eigentlich ja immer das Gleiche passiert. Also es ist irgendwie immer so, Eragon und Saphira kämpfen auf dem Boden gegen die Urgals oder Kults, dann fliegen sie wieder in die Luft, sie erholen sich kurz, weil es entweder Eragon oder Saphira nicht so gut geht, dann schießen sie mit Pfeil und Bogen und dann können sie das irgendwann nicht mehr und dann kämpfen sie halt so, also es folgt immer so einem Rhythmus und ich finde das, also ja, ich glaube.
Ich habe es mir jetzt nicht angestrichen.
Ich auch nicht. Aber also sie überstehen es ja auf jeden Fall, diese Technik.
Ja.
Also das können wir auch, können wir mit gutem Gewissen sagen.
Ja.
Und dann so das Nächste, was ja dann so ins Auge sticht wieder, ist ja, dass sie dann mit den Zwillingen in Kontakt treten, weil sie ja von oben auch sehen, wie die Bataillone so gestellt sind. Und die Zwillinge geben ihm dann den Befehl weiter, dass sie ja Rodka helfen sollen. Und das machen sie dann auch. Und das fand ich total interessant, weil das habe ich mir angestrichen, dass sie fliegen dann so über die Zwerge hinweg und landen so bei Rodka. Und es wird beschrieben, sein weißer Bart reflektierte das Laternenlicht, als er zu Saphira aufschaute und Bewunderung schimmerte in seinen Augen. Und das ist mir so hängen geblieben, weil er ja in seinem Auftritt eher so war wie, ah ja, die scheiß Drachenreiter wieder, ne? Also, die haben ja immer so einen kleinen Höhenflug, ne? Aber wir sind das älteste und coolste Volk überhaupt. Stellt euch mal hinten an. Und dann wird es aber so beschrieben, dass da irgendwie doch so eine Zugewandtheit herrscht. Und auch eine Bewunderung, wie ja auch dann beschrieben wird. Ja.
Ja.
Genau.
Was ich mir in dem Fall angestrichen habe, als er bei Rodka landet, ist, dass Rodka ja voll der krasse Kämpfer ist und mit seinem Hammer um sich schlägt und jeden Urgal auch tot schlägt. Und Eragon sich aber bei dem Anblick sich so denkt, oh, ich muss krasser sein. Und dann einfach irgendjemanden außerhalb seiner Reichweite angreift, also einen Kull angreift und sich dabei fast, aus Saphiras Sattel fallen lässt.
Ja.
Und ich denke mir nur so, ach, Eragon.
Also Eragon hätte es einfach gut getan, wenn er 5 Jahre älter gewesen wäre,
als
er
zum Beispiel
berufen wurde, weil
auf jeden Fall.
Ja.
Und er ist ja auch der Ohnmacht nah, als er diese Aktion startet.
Ja.
So, er sieht halt diesen Zwergenkönig, meinetwegen ist er hunderte von Jahre alt und er ist total krass und er bewegt sich total gut und er schlägt auch jeden Urgal, aber ach, das war schon wieder so eine dumme Aktion von ihm, wo er sich so denkt, so, ich bin der Drachenreiter, ich bin 16 Jahre alt, ein junger Kerl und das schaffe ich auch.
Ja, ja. Okay. Ja, und vor allem müsste ich dann so schmunzeln, also er kämpft da gegen diesen Urgal und dann wird er ja quasi so, also er wird ja gerettet, sonst hätte er diesen Schlag gegen den Kopf nicht ausgehalten. Und niemand Geringeres, wir haben uns letzte Folge noch drüber unterhalten, was würde er eigentlich machen, wenn eben Angela plötzlich auf dem Schlachtfeld begegnet? Und wir erfahren ja nicht so richtig, was er so wirklich machen würde, weil er so voll plemplem ist im Hören von diesem Schlag. Mhm. Aber tatsächlich steht da Angela voller Kampfmontur mit Doppelschwert. Ich musste tatsächlich auch du bist unsere Star Wars-Expertin, an Star Wars denken. Der Typ, der hat doch auch so ein Doppellichtschwert. Ja.
Doppelklinge.
Ja, genau. Und irgendwie stelle ich mir halt mit echten Metallschwertern, stelle ich mir so Angelas Waffe vor.
Also ich habe mir das so vorgestellt, es wird ja wie eine hölzerne Stange beschrieben und dass sie wirklich, dass das komplette Ding aus Holz ist und nur an den Enden diese Spitzen sind. Also dass dann wirklich wie so Speerspitzen so lange zusammenlaufende, richtig cool schimmernde Sachen, die dann aber, ja, mit der sie, ja, so kämpfen kann. Oder so Klingen wären auch geil.
Weil ich habe so das
hier?
Also
hier steht Schwertklinge befestigt. Das, genau, könnte natürlich auch so ein, dass sie halt diese Stange hat und dann hat sie aber wie so ein, ja, nicht so ein ganz, nicht so ein, so ein kompletter Krummsäbel, aber so. Oh, ich habe dieses Bild einfach vor Augen, wie ich mir das vorstelle.
Ja,
aber ich
auch.
Nicht so,
ich kenne
sowas
aus der.
Das sieht halt,
ja, ich überlege gerade, wie das aus der asiatischen Kampfkunst heißt. Dieser,
ja,
lange Stab,
ja,
und dann vorne diese große Spitze. Wie, ich weiß nicht, wie das heißt.
Und dann
heißt.
Hast du das so ein bisschen. Ist es halt so ein bisschen krumm?
Genau,
ne?
Ja, ja. Das, ja, war meine erste Assoziation, ja, als diese Waffe beschrieben wurde. Mhm. Ich weiß nicht, wie dieses Ding heißt. Also ich könnte dir jetzt gefühlt 10 Animes nennen, wo diese Waffe vorkommt. Aber keine Ahnung, wie die Waffe heißt.
Ja, ich stelle mir gerade auch vor, wie irgendjemand mit dem Ding da rumspringt und damit rumhampelt aus einem Anime. Ich habe,
ja,
das gerade auch,
ja,
vor,
ja,
Augen.
Genau, ich auch. Also, aber, ja, so bei Angela stelle ich mir halt diesen Stab ein bisschen kürzer vor und halt das dann an beiden Enden, mm, was ist.
Mhm.
Und,
okay,
cool wäre auch, wenn sie die dann so lösen kann und dann zwei Schwertern kämpfen. Mm. Ja, naja, gut. Das werden wir vielleicht noch erfahren. Aber
ja,
sie wird ja auch so, und das fand ich auch cool, dass ich ja nochmal Zeit genommen wurde, auch sie so zu beschreiben, dass sie auch so eine, ich stelle mir ihre Rüstung super cool vor und sie hat, die ist so gemustert und die, ja, diese krasse Waffe und hinter ihr Sonnenbum mit seinem kleinen Dolch. Das muss. Ah, das war so, das war mein liebster Teil in diesem Kapitel.
Ganz wichtig, nicht Solimbum als Katze, sondern als,
ja,
Junge.
Genau, ja.
Stell mal so eine Katze
mit so einem Messer im Maul.
Die dann so, ja, ja.
Jetzt habe ich irgendwie den gestiefelten Kater vor Augen.
Oh ja,
ja,
stimmt. Ach ja.
Ja,
Angela, voll krass.
Genau.
Glücklicherweise kann Aragorn nicht darauf reagieren und sagen, Angela, was machst du denn hier?
Ab zu den anderen Frauen.
Aber ich stelle sie mir, ja, ich stelle sie mir in dem Moment aber auch so richtig jung vor. Also so vom,
ja,
Gemüt her, weil sie hat ja auch dieses, sie winkt Aragorn ja auch schelmisch zu. Ich winke jetzt gerade. Sie winkt Aragorn jetzt auch schelmisch,
ja,
zu,
ja,
und so. Und ich stelle mir wie, also so richtig jung vor, wie sie da vor ihm steht.
Und vor allem, also ich finde ja, je mehr man von Angela kennenlernt, umso alterloser wird sie.
Ja.
Also,
ja,
wo man irgendwie noch so am Anfang denkt, okay, jetzt kann ich ja das Alter einschätzen, das wird immer weniger, je mehr man sie so erlebt. Ja.
Ja.
Genau. Ja, wie geht's dann weiter?
Ach ja.
Ja.
Er denkt darüber nach, ob er irgendwie seine magische Kräfte einsetzen könnte, um ganz viele Urgals im Umkreis zu schlagen.
Mm.
Kommt dann aber darauf, dass das eventuell sein Tod sein könnte, denkt dann aber, ob das vielleicht ein Opfer wert wäre. Ja. Macht das aber dann erstmal nicht.
Mm.
Und die Stunden ziehen dahin, Waden werden erschöpft, Urgals kommen immer mehr aus den Tunneln geströmt, also das Ganze nimmt gar kein Ende. Und irgendwann melden sich die Zwillinge bei ihm und melden, dass unter Thronscheiben, ja, irgendwelche Geräusche zu hören sind, zu vernehmen sind. Und dass sie vermuten, dass Urgals sich unter der Stadt hindurch graben. Und Ajihad möchte, dass Aragorn und Arya sich darum kümmern und den Tunnel, den sie graben, zum Einschutz bringen. Aragorn, ja, macht sich auf jeden Fall auf den Weg, mit Saphira zusammen natürlich Arya zu suchen und sieht sie dann auch in einer Horde voll Urgals mit, oder gegen die sie kämpft. Aragorn reicht ihr die Hand und zieht sie auf den Rücken von Saphira und Arya springt dann auch drauf. Stelle ich mir auch irgendwie voll cool vor, wie er,
ja,
sie so hochzieht und sie,
ja,
schwingt sich da so auf,
ja,
den Rücken und ach ja, allerdings schaffen sie es nicht abzuheben, da Saphira von einem kräftigen Hieb gegen die Brust ins Taumeln gebracht wird und Saphira auch vor Schmerzen aufschreit. Und sie kippt tatsächlich auch ein bisschen zur Seite und schrammt mit ihrer Flügelspitze am Boden entlang und der Urgal schleudert noch eine Axt nach ihr. Und Arya hebt die Hand und ein grüner Lichtblitz kommt aus ihrer Handfläche und tötet den Urgal. Und glücklicherweise kann sich Saphira dann wieder fangen und ja, in die Luft abheben. Aragorn erkundigt sich, ob sie irgendwie verletzt ist, aber sie sagt nur, dass ihre Rüstung verbeult ist und dass sie das behindert beim Atmen und generell beim Bewegen. Deshalb entscheiden sie sich erstmal zum Drachenhort hochzufliegen, damit sie die Rüstung loswerden kann, anstatt direkt nach Thronsheim zu fliegen. Und Arya soll sich dann um Saphira kümmern und ihr die Rüstung abnehmen, während Aragorn zurück nach Thronsheim geht. Aber erst stellen sie fest, als sie oben auf dem Drachenhort landen, dass einer der Zwillinge, der da sein sollte, nicht da ist. Mhm. Also niemand ist da. Aber darum kann er sich jetzt erstmal nicht kümmern. Er möchte sich auf den Weg nach unten machen und sich um das kümmern, was sie ihm gesagt haben, nämlich die Urgaltruppe, die anscheinend durch den Boden in die Stadt eindringen möchte. Da habe ich mich gefragt, also jetzt kommen wir zu einer Stelle, die wir vor ein paar Folgen schon besprochen haben, nämlich zu der Rutsche, die an dem Turm entlang nach unten führt.
Ja, ich wusste auch ein bisschen.
Ich habe mich allerdings gefragt, coole Aktion, aber. Und er denkt natürlich darüber nach, hey, ich muss schnell nach unten, nehme ich die Rutsche, rutscht da runter, okay. Aber wir wissen ja auch, da gibt's ja diesen Flaschenzug. Warum hat er den nicht benutzt? Den Nasoada benutzt hat.
Ja, weißt du, glaube ich, nicht, wo der ist.
Doch, ne? Ach so.
Ich meine, er rennt zu der Treppe und denkt sich so, fuck, er will der Treppe laufen oder Treppe rutschen. Und dann wird er sich für die Rutsche entschieden.
Okay. Ich dachte irgendwie, er wüsste auch, wo dieser Flaschenzug ist.
Nee,
okay.
Ich glaube nicht.
Alles klar.
Also, okay. Ja. Ja, aber dann fängt er dann rutscht er. Endlich rutscht einer mal. Und Aragorn gönnt sich. Ist richtig schnell dabei.
Ja.
Braucht aber trotzdem 10 Minuten.
Ja, da dachte ich mir auch so, okay. Also, mir wird's, er kommt unten an, ist erstmal total fertig. Bei ihm dreht sich alles, ihm ist vollkommen schlecht. Und ich muss ehrlich sagen, mir würde es genauso gehen, wenn ich 10 Minuten so im Kreis runterrutschen würde.
Ja.
Boah, also und dann noch mit einer Geschwindigkeit und dann noch aufpassen, dass ich nicht rausfalle.
Ja.
Alter Falter.
Ja.
Halleluja. Und er kommt halt unten an, ihm ist, wie gesagt, völlig schwindelig und er rollt sich erstmal auf den Boden zusammen. Ich stelle mir das so vor den Türen von Toren von Thronsheim, mega die Schlacht, du hörst das ganze Getümmel und Schlachtrufe und keine Ahnung was.
Ja.
Und Aragorn rollt sich erstmal zusammen, denke ich so, oh mein Gott, mir ist so schlecht, ich könnte mich übergeben. Boah.
Ich fände es auch so geil, ich liebe es mir dann mal vorzustellen, so, wenn dann so jemand die Szene unterbrechen würde, so, stell dir vor, Aragorn liegt da so und dann kommen da so 5 Urgals vorbei und denken sich so, was geht hier?
Okay.
Ist es dieser Drachenreiter, von dem alle erzählen?
Das kann nicht sein.
Ja. Aber zum Glück wird die Szene ja nicht unterbrochen von Aragorns kleinem Schwächeanfall, kriegt niemand außer ihm was mit. Und er geht dann auf jeden Fall, er ist in diesem kreisrunden Saal und dann zerreißt plötzlich eine Explosion die Luft und der Kammerboden bricht so auf und ist eine richtig riesige Explosion. Aragorn taumelt auch zurück und sieht dann, wie super viele Urgals aus diesem Loch klettern und er ist sich nicht so ganz sicher, ob er jetzt fliehen sollte oder versuchen soll, den Tunnel zu schließen und beschließt dann, dass er kann gar nichts so richtig beschließen, weil dann Dursa kommt.
Sehr gut.
Genau. Und er ist natürlich sofort zu erkennen mit diesem blutroten Haar und diesem Schwert mit der Scharte, die Adji hat dahinterlassen hat. Und trägt aber trotzdem einen Rundschild mit so einem roten Emblem drauf. Das fand ich interessant, weil ich mir irgendwie eher so eine super krasse Figur wie einen Schatten nicht vorstelle, dass er einen Schild dabei hat, aber
einfach so eine richtig krasse Klinge und damit kämpft er dann und fuchtelt dann so rum und hat dann so einen wehenden schwarzen Mantel und so.
Ja, voll. Also, aber gut. Ja. Er hat ja auf jeden Fall einen langen Schlangenhautumhang. Fand ich auch interessant. Und ja, dass man ihm natürlich wieder den Wahnsinn in den gelben Augen ansieht. Und und Aragorn weiß, fuck, okay, das ist jetzt der Schatten, keine Ahnung. Er warnt noch Saphira und dann erinnert er sich daran, dass man einen Schatten nur mit einem Stoß ins Herz töten kann. Und dann sagt nämlich Dursa etwas. Und ich bin mir nicht sicher, ob das soll das die alte Sprache sein? Kassirte Trasdi, die Trasid, Otrak Baf, oder ist das
Urgal? Glaube ich nicht. Das hört sich für mich so, so spitz an. Also, ja, ich weiß nicht, wie ich es anders beschreiben soll. Das ist so aggressiv, warte. Spitz.
Es ist auch tatsächlich Sprache der Urgals. Ich habe mal kurz ins Sprachverzeichnis geguckt. Greift ihn nicht an, umstellt ihn. Ja, das heißt es so am Ende. Und das machen die Urgals auch. Die bilden so einen riesigen Kreis um ihn. Und Dosha verachtet ihn so, also sagt, naja, so trifft man sich also wieder. Das ist so doof von ihm, weil in Gilead zu verschwinden. Und Aragorn erinnert ihn nochmal und sagt, du wirst mich nie lebendig fassen. Und der Schatten verhöhnt ihn und sagt, jetzt hast du ja deinen Freund Murtag nicht dabei. Niemand kann mich aufhalten, hahaha. Und ja, dann fängt so Aragorn an, sich zu denken, ja, woher weiß er, dass Murtag hier ist?
Moment. Ich hab das anders verstanden, wie Dursa das meint. Also er sagt zwar, ich sehe nirgendwo deinen Freund Murtag, der dir beim letzten Mal geholfen hat. Du kannst mich nicht aufhalten, niemand kann das. Und Aragorn denkt sich so, hä, woher weiß er denn, dass Murtag hier ist? Aber ich würde es gar nicht darauf beziehen, dass er überhaupt weiß, dass er da ist. Ach so, okay.
Ist also da. Ich finde es nämlich okay, auch, weil ich finde es auch, für mich war das eher auf die Situation, die sind alleine da, weil niemand von Aragorns Verbündeten in seinem Umfeld ist. Und ich meine, sie können ja eins und eins zusammenzählen. Sie wissen ja, dass Aragorn und Murtag zusammen zu den Waden geflohen sind. Also ich glaube, das soll halt einfach nur so nochmal bei den Lesenden Unsicherheit schüren, auf welcher Seite steht Murtag eigentlich. War so, hatte ich so überlegt, ob, weil das, also weil Aragorn ja plötzlich selber zweifelt. Also so habe ich das interpretiert.
Okay, das, weil für mich war das einfach nur so, hä, bist du dumm?
Ja, genau. Und, aber warum für mich, denkst du das? Für mich wirkte diese Ausführung, auch was Aragorn danach gedacht hat, dass das so war, so wie, oh nein, Murtag ist vielleicht doch ein Verräter. Also das ist nochmal so ein bisschen
krass,
so,
okay.
Ist halt, ja.
Okay, das habe ich gar nicht so aufgefasst. Für mich war das einfach nur so ein, hä, warum denkt er das? Ja. Also,
okay.
Ja.
Ja, naja. Aber Aragorn versucht es dann auch mit so einem Verhöhnen und fragt Dursa, wie es ihm eigentlich gefallen hat, so einen Pfeil zwischen die Augen zu kriegen. Und das provoziert ihn auch und er sagt, naja, das wird ihn auf jeden Fall, wird ihm mit Blut vergolten werden und er will jetzt wissen, wo der Drache sei. Und dann beginnt auch tatsächlich ihr Schlagabtausch. Sie kämpfen gegeneinander, sowohl auf körperlicher als auch auf physischer Ebene, also
nein, psychischer,
genau, ich wollte gerade
sagen. Mentaler, mental.
Physisch und körperlich ist das Gleiche. Ja, naja. Und
In ihrem Geiste
kämpfen sie noch gegeneinander. Also Aragorn spürt, wie sich Dursas Geist versucht, in seinen zu dringen und kann das aber abwehren im ersten Moment. Und dann gelingt Dursa aber einen Schlag gegen Aragorns Rippen, was dann sozusagen seine geistige Barriere zusammenfallen lässt. Und Dursa versucht so so reinzukommen, aber Aragorn gelingt es noch, ihn abzuhalten und einen Treffer seinerseits zu setzen. Und dann nutzt er das nämlich aus und dringt in Dursas Geist ein. Und jetzt erfahren wir nämlich ganz schön viel über einiges aus der Vergangenheit von Dursa, dass er nämlich eigentlich aus einer Nomadenfamilie kommt, die in der tiefen Ebene lebte und sein Vater ein Eidbrecher war und deshalb der Stamm sie verlassen hat. Damals hieß Dursa noch Kasaib oder Kasaib. Ich würde eher Kasaib sagen.
Okay.
Gut, du halt nicht. Und seine Eltern sind aber gestorben und sie wurden von Menschen, also von Männern umgebracht und er hatte sich gewünscht, auch zu sterben. Und er ist dann in die Wüste hineingelaufen oder sie waren schon in der Wüste, es wird irgendwie nicht so richtig ganz klar. Dursa wird dann von einem alten Mann gefunden, der ein Zauberer ist und er rettet ihn und Dursa fleht ihn dann an, ihm die Magie zu lehren oder halt, hier wird ja explizit gesagt, die Geister zu beherrschen und es gelingt ihm dann auch und er lernt und Aber irgendwann wird er halt ja trotzdem zum Schatten. Also es wird uns dann noch beschrieben, dass er dann diese Geister ruft und die waren dann aber zu stark für ihn und haben von ihm Besitz ergriffen und seinen Körper und seinen Geist unter Kontrolle genommen. Und so wurde halt dann aus Kasaib Dursa. Und so während Aragorn so diese Erfahrungen so mitbekommen, kämpfen die beiden halt gegeneinander. Und Dursa ist unglaublich wütend, dass Aragorn das alles so mitbekommt. Und diese letzte Erinnerung zu erfahren, dass wie Dursa zu Dursa wurde, endet damit, dass Dursa einen entscheidenden Schlag auf Aragorns Rücken erzielt und ihm quasi so den, also ich habe mir das so vorgestellt, wie er so der Rücken halb aufgeschnitten wird, da wirklich so von Schulter bis Hüfte wird die Wunde beschrieben und das eigentlich quasi so der finale Schlag hätte sein können. Und er liegt auf dem Boden, Blut fließt aus ihm heraus, er kann nicht sagen, was Dursa sagt, also er kann es nicht hören, was Dursa sagt und er blickt hoch zu diesem riesigen Sternsaphir. Und ich muss sagen, in dieser Szene habe ich ein bisschen Tränen in den Augen.
Oh.
Ja, habe ich das irgendwie so ein bisschen mitgenommen. Und er guckt so nach oben und denkt sich, soll das so enden? Welche Art von Gerechtigkeit ist das? Ist das alles umsonst gewesen? Und dann explodiert dieser Stern-Saphir, Saphira.
Episch.
Und übelst eben. Ich kriege auch jetzt bei der Nacherzählung auch schon wieder krass Gänsehaut. Saphira und Arya stürzen sich so nach unten. Also ich stelle mir das auch so geil vor, wie Arya da oben so, also so richtig elfisch elegant auf diesem Rücken dieses Drachen sitzt, als hätte sie schon immer dahin gehört. Und Saphira, die es schafft, endlich Feuer zu speien und dieses durch mit Blau durchsetzten Flammen auf Aragorn und Dursa zu stürzt und um sie herum dieser zersplitterte Stern Saphir. Und der und Dursa ist abgelenkt. Er guckt nach oben. Er will auch schon, er formuliert auch schon einen Zauber. Und das ist der Moment, in dem Aragorn weiß, so jetzt oder nie. Und er nimmt seine letzten Kraftreserven. Er nutzt den Zauber, den er als erstes gewirkt hat, um seinen ersten richtig großen Feind umzubringen. Und er sagt Brisingir. Zarok blitzt auf. Kalte Flammen schossen aus dem Metall. Er springt nach vorne und rammt Dursa die Klinge ins Herz.
Weißt du, was mir gerade einfällt?
Nein.
Brisingir ist so für mich so ein, das ist Aragorn. Das ist so sein Kampfzauber. Ja. Harry Potter. Stupor.
Ja, stimmt. Ja. Ja.
Oh. Das ist mir jetzt aber gerade wieder so aufgefallen, wo du das wiederholt hast, vor allem, als du gesagt hast, du sein erster Zauber mit dem Gegner.
Ja,
und
dass ich
mir
fand
so
das
Harry Potter, Stupor, immer Stupor, immer Stupor, das ist sein Ding.
Ich find's halt so, ich fand das so unglaublich schön, dass halt, also dass quasi so das Buch abschließt, das ist ja so quasi wie so die letzte Magie, die in diesem ersten Teil gewirkt wird, zumindest so bewusst. Und es ist die gleiche Magie, die Aragorn zuerst gewirkt hat. Ich finde, das ist irgendwie so in sich geschlossen. Ich mag das sehr. Ja.
Oh,
und
sehr cool.
Aragorn hat es auf jeden Fall geschafft. Er hat Dursa getötet. Der löst sich auch so auf. Und ja, so, wie so, also der wird zu so Schatten.
Hast du gerade schon erwähnt, dass sich sein Schwert in Flammen und dann eher das Schwert ins Herz? Ja. Ich weiß gerade gar nicht. Ja. Nicht, dass ich bin gerade nicht sicher, ob ich dich bei Brisingir unterbrochen
habe. Okay. Ich habe das ausformuliert. Aber nur noch mal.
Wahrscheinlich war mein Kopf einfach bei Harry Potter und hat dann ausgeschaut.
Also nur, dass das mal alle mitbekommen haben. Aragorn hat mit Hilfe des Zaubers Brisingir Zarok in Flammen gesetzt und es dem Schatten ins Herz gerammt. Aber genau, also sozusagen, Dursa löst sich in Schatten auf und die verschwinden so durch Fahrten. Und und Aragorn sieht noch, er bricht so zusammen. Er sieht, wie Saphira und Arya so auf den Boden erreichen und auch so das Scherbenmeer des Stern-Saphirs so innehält und so langsam herabsinkt. Ich fand das ein das war auch das Ende des Kapitels. Es endet mal wieder damit, dass Aragorn nicht bei Bewusstsein ist.
Ja.
Ja.
Ach ja. Willst du jetzt darauf eingehen, was du am Anfang der Folge
stimmt.
oder?
Stimmt. Das ist ein guter Hinweis. Ich hatte super viele Gedanken zu dem Nachtkönig aus Game of Thrones. Weil das wird jetzt auch gleich nochmal in dem Kapitel hier ersichtlich, wenn Aragorn fragt, wie sie die Schlacht gewonnen haben. Das nehme ich vielleicht jetzt, jetzt einfach ganz frech vorweg. Weil dann ja plötzlich die Urgeiz wie von so einem Zauber befreit waren und so wieder so Kontrolle über sich hatten. Und das war so der letzte Moment, in dem ich dachte, das hat mich krass an den Nachtkönig erinnert. Weil als der ja in Game of Thrones zumindest in der Serie umgebracht wird, keine Ahnung, wie George R. R. Martin sich das wirklich gedacht hat, dann verlieren ja, also dann sterben ja alle, obwohl eigentlich ist das ja schon so. Also wir wissen, wenn der Nachtkönig stirbt, sterben alle, die aus ihm entstanden sind. Und das ist so, ich habe das so gedacht, auch wie das in Staffel 8 dann inszeniert war, dieser Kampf, also die lange Nacht, der Kampf gegen den Nachtkönig und seine Armee, weil die ja auch so, wie die Urgals beschrieben waren, die machen sich eigentlich gar nichts draus, die latschen halt in die Pfähle rein, die latschen in durch das Feuer, die fallen um, damit sie einen riesigen Leichenhaufen ergeben, damit die anderen da drüber laufen können. Ich fand das irgendwie, ich hatte das so abgeholt, so in dieser gleichen Szenerie, dass ich mir das richtig gut vorstellen konnte, dass das, dass die Urgals das so ähnlich erlebt haben, dass die so fremdkontrolliert waren und einfach ausgeführt haben. Ja.
Ja, das glaube ich auch, dass die von einem Zauber irgendwie belegt worden waren, ja.
Genau.
Aber an den Nachtkönig habe ich gar nicht gedacht, tatsächlich.
Also ich hatte das irgendwie so vor Augen, so, dass mich das super viel halt an die Inszenierung dieses Kampfes erinnert hat. So, ja. Ja. Aber ich muss ja eh viel an Game of Thrones denken, wenn ich an coole Drachenschlachten denke.
So. Okay. Ja,
sorry.
Ach, alles gut.
Ja.
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 Dann würde ich sagen, letztes Kapitel von Buch 1. Der trauernde Weise.
Ja.
Und wir starten tatsächlich in das Bewusstsein eines träumenden Aragorn oder eines Aragorn, der irgendwie gerade in so einer Vision lebt, sich da gefangen hält und durchlebt irgendwelche Erinnerungen oder negative Erlebnisse, sieht einen Leichenberg vor sich, unschuldige Menschen, sieht Dunkelheit, er weiß selber nicht, wer er ist. Ist er Kind oder Mann oder Schurke oder Held oder ist er der Schatten oder Drachenreiter? Also er ist komplett in so einem Delirium?
Ja, sowas, so? ja.
Und plötzlich kommen die Erinnerungen hoch daran, wie er Saphiras Ei gefunden hat, seine Erfolge, seine Niederlagen. Irgendwann verwandelt sich alles in Schwarz und sein Selbstbewusstsein wird erschüttert, er stürzt ins Leere, er wird in seiner Unsicherheit und in seiner Angst erweckt und er versucht die ganze Zeit gegen diese dunklen Gedanken anzukommen. Versucht diese Angriffe des Schattens oder nicht des Schattens, aber der Schatten, sag ich es mal so, abzuwehren, bis er irgendwann was spürt, also dass irgendwer versucht, zu ihm durchzudringen. Und er hört auch Worte, die sagen, komm zu mir, was ihn leicht zusammenzucken lässt, weil dieses Bewusstsein auch versucht, ihn zu berühren. Aber es scheint nicht so, also er verspürt nichts Böses dabei, weil das die gleichen melodischen Klänge hat wie das Bewusstsein von Arias Geist. Und er fragt dann dieses andere Bewusstsein, wer er denn ist. Und dieses Bewusstsein antwortet, jemand, der dir helfen möchte, dass dieses Bewusstsein versucht hat, ihn so gut es konnte, ihn zu beschützen. Und Aragorn fragt wieder, wer er ist. Und dieses Bewusstsein, wer auch immer das ist, stellt sich als Ostato Chetovae vor, der trauernde Weise und gleichzeitig auch als Tugira Ekunoka, der unversehrte Krüppel.
Mhm.
Und dieses Bewusstsein möchte, dass Aragorn zu ihm kommt oder ihr oder was auch immer das ist, wir wissen es ja noch nicht. Aber dieses Bewusstsein sagt, dass es einige Fragen beantworten könnte, die Aragorn hat. Und nicht nur einige, sondern alle Fragen beantworten könnte, die Aragorn hat. Und dass er nicht in Sicherheit ist, bis Aragorn ihn findet oder es findet, wie auch immer. Und Aragorn sagt dann, ja, aber ich weiß doch gar nicht, wie ich dich finden könnte, weil ich gar nicht weiß, wo du bist. Und dieses Bewusstsein erklärt, dass Aragorn Arya vertrauen soll und mit ihr nach Elsmera gehen soll und dass das Bewusstsein dort auf ihn wartet.
Ja.
Ja. Und Aragorn ist auf jeden Fall, ja, er möchte das auf jeden Fall machen und wacht dann aus seinen Träumen auf. Und ach nee, gar nicht wahr, er sieht ja noch erst was, ne? Er sieht ja noch diese Gestalt auf einer Klippe, in weiß gekleidet, in einem Farbenmeer und dieses Bewusstsein sagt noch, dass er niemandem von ihm erzählen soll. Dann wacht er aber auf, weil er sehr ruppig geweckt wird.
Nein, stopp.
Von einer Stimme.
Ich muss was einhaken.
Ja, was?
Ihre Eiche okay. Steht, sein letzter Gedanke war, dass Brumm stolz so. Auf ihn gewesen wäre.
Okay.
Das musste ich jetzt noch erwähnen.
Okay. Ja. habe ich mir tatsächlich nicht angestrichen.
Ich fand das so süß. Deswegen musste ich das.
Ist es sagen. Auch, ja. Ja. Okay. Okay. Danach weckt ihn aber diese ruppige Stimme. Sagt, dass er aufwachen soll, dass er lange genug geschlafen hätte. Und es ist natürlich keine geringere Person als Angela, die vor ihm sitzt auf einem Stuhl und ihn ansieht und ihn dann aber immerhin fragt, wie er sich fühlt.
Ja.
Fand ich auch geil, so, Aragorn, wach auf. Aragorn,
ja.
Hallo. Und dann so, oh, dann wacht er auf, Augen so auf und dann so, oh, wie geht's dir denn? Also ich stelle mir das so voll grob und dann so eine sanfte
ja, voll,
Stimme hinterher.
Voll.
Aragorn ist natürlich total verwirrt, orientierungslos und kann auch gar nicht richtig beschreiben, wie er sich denn gerade fühlt. Und Angela weist ihn darauf hin, dass er sich dann nicht bewegen soll und dass er seine Kraft sparen soll. Also erst weckt sie ihn so voll ruppig und dann ist sie so voll sanft. Das ist so, okay. Und sie bietet ihm auch was zu trinken an, kalten Met. Und er fragt dann nach Saphira, weil er sich erinnert, dass sie zuvor in einer Schlacht gekämpft haben und dass sie kurz vor der Niederlage standen und Dursa dazu kam. Und ja, er möchte auf jeden Fall wissen, was mit Saphira ist, ob sie gut geht. Und auch mit Arya natürlich. Und Angela versichert ihm, dass sie überlebt haben und dass sie nur darauf warten, dass er endlich aufwacht, ob er sie sehen möchte. Und er nickt tatsächlich und möchte natürlich wissen, wie es ihm geht. Die Tür geht auf und Arya und Murtagh kommen hereingestürmt. Saphira streckt auch ihren Kopf durch die Öffnung, weil sie natürlich nicht in ich gehe davon aus, dass sie in Angelas Zimmer sind. In diesem. Und da passt Saphira natürlich nicht rein, deswegen steckt sie nur ihren Kopf durch. Ja, Aragorn freut sich natürlich, dass es seinen Freunden gut geht. Und Saphira ist natürlich auch froh, dass es ihm gut geht. Und ja, er möchte natürlich wissen, was passiert ist. Und Saphira sagt, dass sie das den anderen erzählen lassen möchte. Und Aragorn geht dann auch darauf ein, dass sie Feuer gespuckt hat und dass er das gesehen hat. Und sie ist auch total stolz darauf und sagt, ja, habe ich endlich gemacht. Also zum richtigen Zeitpunkt auf jeden Fall. Und Murtagh sagt dann nur, dass es endlich Zeit wird, dass er endlich aufwacht, weil sie schon seit Stunden draußen warten. Und jetzt fragt Aragorn auch die beiden, also Arya und Murtagh, was denn geschehen sei. Und Arya guckt ein bisschen traurig. Und im Gegensatz zu Murtagh, der anscheinend sehr fröhlich und vergnügt ist und über beide Ohren grinst, denn er erzählt, dass sie gesiegt haben, dass die Urgals, quasi, wie Antonia vorhin schon gesagt hat, also aufgewacht sind, so wie sich das anhört. Also er beschreibt es nicht so, aber er sagt halt, die sind dann plötzlich gegeneinander oder gegenseitig aufeinander losgegangen. Und dass sie von einem Zauber befreit worden sind anscheinend. Und Ja, in wenigen Minuten hat sich die Streitmacht aufgelöst und entweder haben sie sich gegenseitig getötet oder sind dann geflüchtet. Hm. Ja.
Ja.
Er fragt dann noch, ob Montag wieder eingesperrt werden soll, aber Montag sagt dann, dass es momentan andere Probleme gibt, um die sich gekümmert werden müssen und geht dann darauf ein, dass Aragorn ja der krasse Held ist, dass alle über ihn reden und dass er Durza getötet hätte. Und ohne ihn wäre die Schlacht verloren gewesen.
Hm.
Dann bleibt noch die Frage offen, wo denn die Zwillinge waren. Und das erzählt Montag dann auch, dass sie irgendeinen Urgaltrupp zurückgeschlagen haben an einer anderen Stelle in Thronscheim. Und sie haben ihn wahrscheinlich deswegen nicht gehört, weil sie halt damit beschäftigt waren. Und genauso wie Aragorn das komisch findet, finde ich das auch sehr komisch. Mhm. Weil sie einfach ihre Stellung aufgegeben haben, mhm. ohne Bescheid mhm. zu sagen. Also die haben ja Aragorn zu Arya geschickt, damit sie ja diesen Ausbruch aus dem Thronscheimboden verhindern. Mhm. Aber die kamen nicht auf die Idee, ihm zu sagen, hey, im Übrigen, mhm. wir gehen jetzt mal da und da hin, falls irgendwas ist. Also, nee.
Ja.
Nee. Ja. auf jeden Fall geht er dann noch darauf ein, dass Saphira und Arya ja oben aus diesem Saphir, also dass der ja zerstört worden ist und dass sie dann mit diesem Glassplitter-Meer auf ihn hinabgestürzt sind. Und Arya erklärt dann, dass er ja Saphira gewarnt hätte, dass es aber nicht genug Zeit war, um ja, runterzukommen, weil sie noch dabei war, Saphira die Rüstung abzunehmen. Und die einzige Möglichkeit war, dass sie diesen Stern Saphir zerstört.
Mhm.
Und das war tatsächlich auch noch das Einzige, woran ich mich erinnern konnte, dass irgendwas mit diesem Stern Saphir am Ende
ja,
passiert.
Ja, ja.
Tatsächlich. Und die Splitter, also er erklärt dann, warum die Splitter ihn nicht getroffen haben oder warum die nicht gefährlich waren. Und sie erklärt dann, dass sie einfach den Fall der Splitter quasi abgebremst hat.
Ja.
Und sie diese einfach hat herunterschweben lassen, damit er natürlich nicht getroffen wird. Und generell ja auch Saphira und Arya, die waren ja genauso oder wären ja genauso in Gefahr gewesen. Also diese Splitter hätten ja hundertprozentig auch Saphiras Flügel durchlöchert, gehe ich mal stark von aus. Ja. Und Angela geht dann noch darauf ein, dass es viel Geschick gekostet hat, ihn am Leben zu erhalten und dass er froh sein kann, dass sie sich um ihn gekümmert hat, weil er sonst nicht so schnell wieder fit geworden wäre. Es hätte Wochen gedauert, wenn er denn überhaupt ja, überlebt hätte. Und Aragorn setzt sich auf und ja, schaut hinter sich auf seinen Rücken und betastet seinen Rücken. Und Angela weist ihn darauf hin, dass ihre Heilkunst anders funktioniert als die von ihm und Arya. Und dass ihre Möglichkeiten nur begrenzt sind, weil sie halt viel mit Kräutern und Heiltränken arbeitet. Ja, und er tastet auf jeden Fall seinen Rücken und merkt, okay, da ist eine riesige Narbe von Durza, von dem Schwert. Und das geht auch von Schulter bis Hüfte. Und ja, Arya flüstert dann nur, dass er einen schrecklichen Preis für den Sieg gezahlt hat und nennt ihn dann Aragorn Schattentöter, weil er nun mal den Schatten geheiratet hat. Wie komme ich auf geheiratet hat?
Weil er den Nachnamen plötzlich geändert hat.
Keine Ahnung, ja, getötet hat.
Ah, passiert.
Ich weiß gar nicht. Hä? Also, Aragorn hat den Schatten getötet, so wie es sein Name sagt. Aragorn Schattentöter. Und Mutter reagiert darauf nur mit einem rauen Lachen und sagt, dass er jetzt genauso aussieht wie er, weil Mutter ja auch diese Narbe auf dem Rücken hat. Uiuiui, wenn die beiden mal nicht verwechselt werden jetzt, ne?
Ja. Kritisch.
Also, puh. Ja. Also, das ist ja nicht mehr der Junge mit der Narbe auf dem Rücken. Das ist
ja, das stimmt wohl.
Aber hilft Montag ja vielleicht auch. Er kann dann sagen, ja, ich bin Aragorn Drachenreiter. Mein Drache jagt gerade irgendwelche Schafe.
Nein, ich kann ihn nicht rufen, wenn Sie so fragen.
Ja. Aber ich würde aufpassen, mit einem Flammenstoß, ja, wenn mir was zustößt, dann kommt mir nicht zu nah. Ja. Und Aragorn denkt sich auch nur, dass er jetzt entstellt sei. Mm. Also, ja, ich kann verstehen, ist kacke, eine Narbe auf dem Rücken, aber er hat das Ding jetzt nicht im Gesicht, ne? So.
Ja, und ich meine, das ist ja ist jetzt eine fucking Legende. Also, er war es vorher schon, weil er so, das war wortwörtlich, das war mich, dass der Drachenreiter wieder hat aufleben lassen. Jetzt hat er auch noch einen Schatten getötet, alle gerettet. Er hat übelst die krasse Narbe. Hallo? Die Frauen werden jetzt doch Schlange bei ihm stehen.
Ja.
So.
Ja.
Naja.
Ihm fällt auf jeden Fall ein, dass er während seiner Bewusstlosigkeit diese weiß gekleidete Gestalt gesehen hat. Der unversehrte Krüppel, Togira Ikonoka. Mhm. Und dass er diesen aufsuchen müsste. Und dann erfasst ihm noch ein Gefühl des Friedens und der Genugtuung. Und er flüstert dann noch, ja, ich komme.
Ja.
Und
das war's.
Das ist das Ende des ersten Buches.
Ja. Für mich ein klassisches Ende eines Fantasy-Erstromans.
Ja.
Ja.
Im Übrigen sehe ich gerade, ich blätter gerade so eine Seite weiter, dass er die Aussprache.
Ja.
Und das ist auch die Aussprache von Phasendur. Nur
aber da,
so.
Warte. Aussprache. Stimmt. Aber Andreas Fröhlich hat immer Fahrtendur gesagt. Oder Fahrtendür.
Andreas.
Ja.
Ja, mein Gott, das ist jetzt auch nicht. Ist mir jetzt nur so aufgefallen. Aber ich find's geil, dass er so, weiß ich nicht, wie wir sind das, 15 Aussprachen hier aufgeschrieben hat. Und den Rest so, ach nö, den schreibe ich nicht dazu. Mhm. Da kann man spekulieren.
Ja, das stimmt.
Danke, Christopher.
Ja.
Ja, das ist das Ende vom ersten Teil. Cool.
Ja.
Ich habe es vorhin schon, bevor wir die Aufnahme gestartet haben, zu Antonia gesagt, ich hatte ein ganz anderes Ende von Teil 1 im Kopf. Was aber am Film liegt, weil sie im Film quasi schon den Anfang von Teil 2 mit reingebracht haben. Und ja, jetzt muss ich tatsächlich noch auf mein Ende, was der Anfang von Teil 2 ist, warten.
Ja, musst du. Aber wir machen ja bald weiter. Also
ja, das stimmt.
Teil 2, ich freue mich auf Teil 2, ich habe Bock. Also ja, außer auf diese eine Cringe-Szene, die ich erinnere. Aber
ich bin so gespannt, ich erinnere mich an gar nichts. Mal wieder. Oh Wunder.
Ja, aber da freue ich mich jetzt.
Aber ich freue mich auch.
Ja.
Ja, also ich würde mich, oder mich würde mal interessieren, so das Feedback von euch.
Ja.
Von euch Zuhörenden. Wie ihr so die, das erste Buch oder unsere erste, ich würde jetzt einfach sagen, unsere erste Podcast-Staffel.
Ja.
Fandet.
Ja.
Gebt uns gerne Feedback, ob über Instagram oder im Fragensticker unter den Folgen oder unter der letzten Folge. Oder auch bei Discord.
Ja.
Kommt gerne in unseren Discord. Ja. Und wenn euch unser Podcast gefällt, gerne auch 5 Sterne geben.
Richtig.
Wir freuen uns.
Ja, und vielleicht irgendwie, wenn euch was fehlt oder wir euch zu schnell sind oder irgendwie so, dass wir so ein bisschen euer Feedback sammeln können und uns das gleich schon für Besprechung von Band 2 mitnehmen können.
Ja.
Oder vielleicht auch die, die schon Band 2 und 3 gelesen haben, vielleicht so ein bisschen sagen, hey, irgendwie fände ich es cool, wenn ihr es so machen würdet. Einfach, dass ihr uns mal so ein bisschen so ein Gefühl gebt, dass wir mal so einen Eindruck von eurem Hörerlebnis kriegen. Ja,
ja.
Das wäre cool.
Ja. Mhm. Würde ich sagen, wir hören uns nächste Woche mit einer Folge, die schon aufgenommen ist.
Genau, dann melden sich mal kurz
seit Januar.
Die Vergangenheits-Antonia und Vergangenheits-Domi und dann, ja. Richtig.
Also nicht wundern, weil in der Folge gehen wir auch auf eine Aufnahme ein, die natürlich schon längst passiert ist, die ihr schon längst gehört habt.
Ja.
Und ja, danach, wie gesagt, der Film Und das werden wir am Ende der nächsten Folge auch nicht erwähnen. Also, damit ihr das jetzt schon wisst, ne? Haben wir schon am Anfang dieser Folge gesagt. Danach geht's zum Film und dann geht's weiter mit Buch 2.
Genau.
Ja. Ja. Alles klar.
Dann
wünschen wir euch was und wir hören uns quasi nächste Woche von unseren Vergangenheits-Ichs.
Ja, habt ein ganz wunderschönes Bis dann. Ostern.
Ach ja, stimmt, genau.
Cool.
Schöne Feiertage. Bis dann. Tschüss.